Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Gegenseitige Drohungen zwischen Teheran, Washington und Bagdad. Die Spirale ist in vollem Gange, mit Konsequenzen weit über die beteiligten Staaten hinaus.
Wir sehen ein Aufschaukeln der Gewalt und deshalb ist es enorm wichtig, dass es gelingt, diesen Kreislauf der Gewalt, der sich immer weiterentwickelt, zu durchbrechen und wieder einen Raum auch für die Diplomatie zu schaffen.
Und genau darin sieht Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, die Aufgabe Europas. Und tatsächlich, die diplomatischen Kanäle glühen, seit das US-Militär den wichtigsten Militär Irans gezielt getötet hat. EU, NATO, Bundesregierung, sie alle treibt die Sorge um, dass ein Vakuum im Irak vor allem der Islamistenmiliz IS nutzen würde. Und die Sorge auch, was ein Ende des Atomabkommens mit dem Iran sicherheitspolitisch bedeuten würde. Unser Thema gleich in den Informationen am Abend. In Australien brennt es seit Monaten und das wird voraussichtlich auch noch monatelang so bleiben, so die Prognose des australischen Premierministers. Auch dazu gleich mehr. CSU und FDP stimmen sich auf das politische Jahr 2020 ein. Und im Anschluss geht es in der Sendung Hintergrund um 100 Jahre Multilateralismus unter dem Titel »Wenn die Verträge zu verblassen drohen«. Die Krise am Golf ist auch in Washington Top-Thema. Wie könnte es anders sein? Das Impeachment Donald Trumps in den Hintergrund getreten. Stattdessen verwenden die US-Demokraten jetzt alle Energie darauf, die militärischen Alleingänge des US-Präsidenten zu begrenzen, mit einer entsprechenden Resolution, die gerade vorbereitet wird. Angeheizt durch Donald Trump, der dem Irak mit harschen Sanktionen droht, falls die Regierung in Bagdad tatsächlich US-Soldaten aus dem Land werfen sollte. Im Nahen Osten befeuert das den Hass auf die USA. Zu spüren war das auch bei der Trauerzeremonie für den getöteten General Soleimani in Teheran, wie Miriam Staber berichtet.
Hunderttausende Iraner sind heute zu der emotionalen Trauerfeier für den getöteten General Soleimani gekommen, viele in Schwarz gekleidet. In ganz Teheran waren zahlreiche Poster von Soleimani zu sehen. Darauf stand: Du bist weg, aber dein Weg wird weitergeführt. Auch die iranische Führung war anwesend. Präsident Hassan Rouhani, Außenminister Mohammad Jarraf Zarif und der oberste religiöse Führer Ayatollah Ali Khamenei. Er betete am Sarg des Generals, dabei versagte ihm die Stimme.
Allahumma inna haula al-musajjuna quddamana ibaduka wa abnu ibaduka.
In Aufnahmen des Staatsfernsehens ist auch zu sehen, wie Khamenei vor der Menge Tränen vergießt. Die Trauernden versammelten sich zunächst an der Teheraner Universität. Dort hatte unter anderem die Tochter Soleimanis, Zainab, gesprochen. Sie drohte den Familien der US-Soldaten. Die Familien der US-Soldaten im Nahen Osten werden ihre Tage damit verbringen, auf den Tod ihrer Kinder zu warten. Von der Teheraner Universität zog der Trauermarsch mit dem Sarg über mehrere Kilometer durch die Stadt zum zentralen Azadi-Platz. Viele Menschen hielten Porträts von Soleimani und schwenkten Fahnen. Die Rufe »Tod Amerika« und »Tod Israel« ertönten. Mit so großem Andrang bei der Zeremonie habe er nicht gerechnet, sagte Politikwissenschaftler Sadiq Sebakalam von der Uni Teheran dem arabischen Sender Al Jazeera.
Die Ermordung von General Soleimani hat einen starken Sinn für Patriotismus und Nationalismus unter Millionen Iranern geschaffen. Die Menge heute hat wirklich alle überrascht. Die einzige Erklärung, die ich Ihnen dazu bieten kann, ist, dass er als Verteidiger der Islamischen Republik aufgetreten ist. Nicht nur als Verteidiger des Regimes, sondern auch der Integrität des Iran.
Die Regierung hatte den heutigen Tag in Teheran zum Feiertag erklärt, damit möglichst viele Menschen an der Zeremonie teilnehmen können. Die Menschenmenge feierte den General als Helden und verlangte Vergeltung für seinen Tod. Die iranische Führung hat schwere Vergeltung angedroht und hat angekündigt, sich nicht mehr an das Atomabkommen zu halten. Politikwissenschaftler Sadegh Sibakalam.
Abgesehen von der Rhetorik und den Parolen und der bedrohlichen Sprache, die die iranischen Führer verwendet haben, wird es in den nächsten Tagen sehr schwierig sein zu erkennen, wie eine iranische Militäroperation gegen die Vereinigten Staaten in Wirklichkeit aussehen kann.
Die Trauerfeierlichkeiten werden morgen ihr Ende nehmen. Die eigentliche Beerdigung soll morgen in Soleimanis Geburtsstadt Kerman im Südosten des Iran stattfinden.
Miriam Staber über die emotionalen Trauerfeiern in Teheran, in die sich wütender Protest mischt. Die Lage zu deeskalieren, die drohende Kriegsgefahr zu bannen, das ist die große Herausforderung. Soweit ist das Konsens der EU-Partner. Weniger klar ist, welche Rolle die EU dabei spielen kann. Am Freitag treffen sich die EU-Außenminister. Schon heute haben die NATO-Botschafter in Brüssel beraten, vor allem über die Zukunft der Irak-Mission. Helga Schmidt.
Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, rief am Nachmittag kurzfristig die Botschafter der 29 NATO-Länder zusammen mit dem Vermerk dringlich. Nachdem das irakische Parlament am Wochenende den Abzug der ausländischen Truppen gefordert hatte, stellt sich für die NATO jetzt die Frage, wie es mit der Ausbildungsmission weitergeht. Die Mission sei allen NATO-Partnern wichtig, so erklärte Stoltenberg vor wenigen Minuten. Allerdings werde sie mit Blick auf die Sicherheit der Soldaten bis auf Weiteres ausgesetzt. Seit knapp 3 Jahren bildet die NATO im Irak Soldaten und Sicherheitskräfte aus. Ein Schwerpunkt ist die Entschärfung von Sprengsätzen, aber auch die medizinische Versorgung im Krisenfall. Beteiligt waren zuletzt rund 500 Soldaten. Den größten Anteil stellt Kanada. Vor dem Treffen war man bei der NATO bemüht, nun nicht gleich das Ende der Ausbildungsmission zu beschwören. Die Abzugsaufforderung des Parlaments sei nicht bindend, hieß es in NATO-Kreisen. Das sei zunächst nur eine Erklärung des Parlaments und jetzt komme es darauf an, wie sich die irakische Regierung verhält. Deeskalieren, einen möglichen Krieg verhindern und vielleicht auch zwischen Washington und Teheran vermitteln. Auch bei der EU liefen die diplomatischen Bemühungen auf Hochtouren. Der neue Außenbeauftragte der EU, der Spanier Josep Borrell, hält zu allen relevanten Partnern ständigen Kontakt, erklärte sein Sprecher. Die Sorge um das Atomabkommen steht für die EU im Mittelpunkt. Die Einhaltung des Atomabkommens mit dem Iran sei für die Stabilität in der Region und für die weltweite Sicherheit wichtiger als jemals zuvor, schrieb Borrell bei Twitter. Er bedauere es zutiefst, so erklärte Borrell wörtlich, dass die iranische Regierung angekündigt hat, sich weiter aus dem internationalen Atomabkommen zurückzuziehen. Borrells Sprecher bestätigte am Mittag, dass der iranische Außenminister zu Gesprächen nach Brüssel eingeladen wurde. Allerdings gäbe es aus Teheran noch keine Reaktion auf die Einladung. Borrell habe mit dem iranischen Außenminister telefoniert, um zur Deeskalation der Krise im Nahen Osten beizutragen. Und in dem Gespräch habe der iranische Außenminister auch ausdrücklich betont, dass das Atomabkommen wichtig bleibe.
Helga Schmidt berichtete aus Brüssel. Und was die Golfkrise für den Irak-Einsatz der Bundeswehr bedeutet, da gingen die Einschätzungen in den vergangenen Tagen hin und her, ebenso wie die Nachrichten aus Teheran, Bagdad und Washington. Inzwischen bereitet sich die Bundeswehr darauf vor, ihren Irak-Einsatz notfalls auch abrupt zu beenden. Die Bundesregierung versucht aber zu retten, was noch zu retten ist, um deutsche Sicherheitsinteressen zu schützen. Markus Pindur.
Es ist vieles ins Rutschen gekommen im Nahen Osten. Die Bundesregierung stemmt sich mit diplomatischen Appellen gegen die Entwicklung, ist aber im Grunde genommen ratlos. Damit steht sie nicht allein. Auch Frankreich und Großbritannien können nur mehr oder weniger tatenlos den umkippenden Dominosteinen zusehen. Bundesaußenminister Maas hält im Konflikt um einen möglichen Truppenabzug aus dem Irak nichts davon, die Regierung in Bagdad unter Druck zu setzen. So wie dies US-Präsident Trump mit seinen Sanktionsdrohungen getan hat. Dies, so Maas im Deutschlandfunk, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt, Zitat, nicht sehr hilfreich. Das irakische Parlament hatte zuvor in einer nicht bindenden Resolution den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert.
Wir nehmen diesen Parlamentsbeschluss allerdings sehr ernst, machen uns allerdings auch große Sorge, dass ohne das Engagement der internationalen Staatengemeinschaft, es sind da Dutzende von Staaten, die sich im Kampf gegen den IS beteiligen, die Instabilität im Irak noch größer werden wird, als sie jetzt schon der Fall ist. Aber im Ergebnis, wir werden jede Entscheidung akzeptieren, die dort getroffen wird.
Außenminister Maas meinte weiter, niemand wolle ein militärisches Engagement im Irak gegen den Willen des irakischen Parlaments und der Regierung. In dem Land sei viel investiert worden, nicht nur militärisch, auch Stabilisierungs- und Aufbauhilfe. Dies alles drohe nun verloren zu gehen, so Maas. Noch schwerer als die beginnenden Erfolge beim Wiederaufbau wiegt, dass die Bundesregierung ein Wiedererstarken des IS befürchtet. Die irakische Armee gilt nicht als voll einsatzbereit. Das Bundesverteidigungsministerium prüft derzeit die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Einsatzes deutscher Soldaten. Aus der Opposition kommen ablehnende Stimmen. Völkerrechtliche Grundlage eines solchen Einsatzes sei die Einladung des Gastgeberlandes, erklärten die Grünen Abgeordneten Lindner, sicherheitspolitischer Sprecher, und Nuripur, außenpolitischer Sprecher. Wenn ausländische Streitkräfte, also auch die Bundeswehr im Irak, nicht mehr willkommen seien, dann müssten die Soldatinnen und Soldaten schnellstmöglich abgezogen werden, so auch der Grünen-Vorsitzende Habeck.
Mit dem Beschluss des irakischen Parlaments ist die völkerrechtliche Grundlage im Grunde entzogen. Das heißt, dass die Soldaten nach Hause geholt werden müssen.
Regierungssprecher Seibert stellte dagegen klar, dass nach Ansicht der Bundesregierung die Ausbildungsmission im Irak im ureigenen Interesse Deutschlands sei.
Deutschland war immer der Souveränität und der Sicherheit des Irak verpflichtet, hat sich immer dazu bekannt und gemeinsam mit internationalen Partnern genau dieses Sicherheit und Souveränität des Irak auch politisch, finanziell, personell unterstützt.
Es gelte jetzt, das Erreichte im Kampf gegen den IS nicht vorschnell wieder aufzugeben. Sorge bereitet der Bundesregierung und auch den europäischen Verbündeten der angekündigte Totalausstieg des Iran aus dem Atomabkommen. Das sei ein schwerwiegender Vorgang, hieß es aus dem Außenministerium, aber man werde alles tun, um die Vereinbarung zu retten. Wie das noch gehen soll, bleibt allerdings im Dunkeln. Man werde Gespräche führen mit den anderen Unterzeichnern des Abkommens, mit den Briten und Franzosen, aber auch mit der chinesischen und der russischen Regierung. Bundeskanzlerin Merkel reist am Samstag zu einem bereits länger geplanten Arbeitsbesuch nach Moskau. Dort werde Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin auch über die aktuelle Lage im Nahen Osten sprechen, so ein Regierungssprecher.
Markus Pindor berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. 18 Uhr und gleich 22 ist es in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Bilder sind vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär wie früher, als sich die CSU-Landesgruppe im Winter immer in Wildbad Kreuth getroffen hat. Aber die Pläne, die die Bundestagsabgeordneten der Christsozialen jetzt im Kloster Seon im Oberbayerischen beschließen wollen, auch die haben es weiter in sich. In Sachen Migration, innerer Sicherheit vor allem. Überlagert wurden inhaltliche Debatten aber zum Auftakt von den Vorschlägen des bayerischen Ministerpräsidenten, mal kräftig am Personalkarussell in Berlin zu drehen und die Ministerriege zu verjüngen. Ob er da inzwischen konkreter geworden ist und wer sonst noch politische Akzente gesetzt hat, das weiß Michael Watzke.
Es ist Ursula von der Leyens erster politischer Termin des Jahres 2020 und die EU-Kommissionspräsidentin verkündet den CSU-Bundestagsabgeordneten gleich mal eine Gewissheit zum Thema Asyl.
Migration wird bleiben über Jahre und Jahrzehnte und umso wichtiger ist es, dass Europa ein nachhaltiges Konzept für die Migration entwickelt.
Dieses Konzept will von der Leyen hinter den Klostermauern von Seon mit den CSU-Innenpolitikern besprechen, auch mit Bundesinnenminister Seehofer, der am Morgen noch gescherzt hatte, in seinem Alter wisse man beim Aufstehen nicht, ob man noch Minister sei. Eine Anspielung auf seinen Parteichef Markus Söder, der eine Verjüngung des Bundeskabinetts fordert. Söder wurde heute in Seon gefragt, ob er seinen Vorstoß mit Kanzlerin Merkel oder CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vorher abgesprochen hatte. Seine Antwort?
Warum ist das für Sie entscheidend?
Okay, nächste Frage.
Nein, wir waren dann im Gespräch, aber nicht vorher.
So viel zur Machtkonstellation innerhalb der Union. Söder gibt sich in Seon betont selbstbewusst. Demut zeigte der bayerische Ministerpräsident lediglich vor den rund 3000 demonstrierenden Landwirten, die gleich neben dem Kloster Seon mit Hunderten von Traktoren die Straße blockierten und von der CSU eine Änderung der geplanten verschärften Düngemittelverordnung forderten.
Demonstrieren gegen schlechte Preise und übermäßige Vorschriften.
Ja, wachrütteln, Politik wachrütteln.
Man braucht einfach vernünftige Preise, dass man vernünftig werken kann. Man kann ja gerne investieren. Die Auflagen werden immer mehr, es wird immer alles komplizierter.
Landwirtschaft und Klima. Das war auch ein Thema der CSU-Abgeordneten im Gespräch mit Ursula von der Leyen. Denn die EU schreibt Deutschland vor, die hohen Nitratwerte im Grundwasser zu senken. Zum Beispiel dadurch, dass die Bauern in Zukunft weniger Gülle auf ihre Felder ausbringen sollen. Von der Leyen verfolgt als EU-Kommissionspräsidentin einen ehrgeizigen Green New Deal für Europa.
Die Europäische Union ist als allererste im Dezember aufgetreten mit dem festen Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das wird eine enorme Anstrengung bedürfen. Aber darin liegen auch große Möglichkeiten für Europa, nämlich der Vorreiter zu sein bei klimaneutralen Technologien, die wir dann exportieren können. Das Wissen über grüne Finanzierungsmöglichkeiten, die wir erfolgreich umsetzen können.
Während von der Leyen ihre Pläne skizzierte, stand CSU-Politiker Manfred Weber neben ihr, der Fraktionsführer der konservativen EVP im Europaparlament. Von der Leyen hatte Weber vor einigen Monaten das Amt des EU-Kommissionschefs weggeschnappt. Aber heute in Seon gab sich Weber versöhnlich. Er werde mithelfen, um von der Leyens Präsidentschaft zu einem Erfolg zu machen, so der Niederbayer. Dann zog er bei minus 2 Grad Außentemperatur seinen Mantel aus und legte ihn, ganz gentlemanlike, der Dame neben ihm um die Schulter. Das war allerdings nicht Ursula von der Leyen, sondern die nur im Kostüm bekleidete Dorothee Bär von der CSU. Von der Leyen hatte sich vorsorglich warm angezogen, bevor sie zur Diskussion mit der CSU-Landesgruppe ging.
Informationen von Michael Watzke waren das. Besser nicht regieren als falsch. Mit dem Satz hat der FDP-Chef seine Partei damals auf die Oppositionsbank befördert. Jetzt, 2 Jahre später, würde die FDP schon mal ganz gerne wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Zumindest in Hamburg, wo in ein paar Wochen Wahlen anstehen. So der Plan von Christian Lindner, der auch bundesweit für seine Partei ambitionierte Ziele hat, nach einem durchaus durchwachsenen Jahr 2019. Ein ziemlich optimistischer FDP-Chef also heute beim traditionellen Dreikönigstreffen, der sich aber auch einige Kritik gefallen lassen musste. Klaus Remme berichtet.
Die FDP, eine Partei in der Krise? Christian Lindner will davon nichts wissen.
Wenn ich das jetzt so im Vergleich der letzten Jahrzehnte sehe, 10%, 5.500 neue Mitglieder, nach 10 Jahren wieder in einem ostdeutschen Landtag. Wenn das die Krise der FDP ist, dann möge sie lange anhalten.
Nun sind die 10% Ergebnis einer Umfrage vor wenigen Wochen. Im Schnitt liegt die FDP doch deutlich darunter. Bleiben wir frei, denken wir groß. Das war das Motto des Dreikönigstreffens in diesem Jahr. Für die Liberalen gilt es nach den schwachen Ergebnissen bei der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg die Kurve nach oben zu nehmen. Christian Lindner hofft deshalb auf die Bürgerschaftswahlen in Hamburg im Februar. Schon vor 5 Jahren waren diese Wahlen in der Freien und Hansestadt Ausgangspunkt eines Aufwärtstrends, der 2 Jahre später zurück in den Bundestag führte. Angesichts der aktuellen Querelen in den Regierungsparteien sieht der FDP-Vorsitzende bundespolitisch vor allem Stillstand.
Es ist alles besser als dieser Status quo. Auch eine zeitweilige Minderheitsregierung oder auch Neuwahlen in diesem Land, denn wir haben keine Zeit zu verlieren.
Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, fügte Lindner hinzu. Seit Wochen wird deutlich, dass die FDP enttäuschte SPD-Wähler als Potenzial für Zuwächse ausgemacht hat. Hier Lindner, ganz der ehemalige NRW-Landespolitiker, über den neuen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans.
Vor 10 Jahren wurde Norbert Walter-Borjans Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Der hat Schuldenmachen zur Staatsphilosophie erklärt, war ein notorischer Steuererfinder und Verfassungsbrecher. Und wenigstens bei dem Problem dachte man, wir hätten es gelöst. Aber er ist wieder da. Mit der genau gleichen alten Debatte ist als Steuererfinder wieder unterwegs. Jetzt die Bodenwertzuwachssteuer.
Christian Lindner sieht nach der Wahl einer neuen SPD-Spitze einen deutlichen Linksruck bei den Genossen. Dies führt nach seiner Sicht der Dinge zu heimatlosen Wählergruppen.
Wenn diese Menschen eine politische Heimat suchen, dann laden wir sie ein. Möge in den Medien geschrieben werden, jetzt sei die FDP die neue Arbeiter- und Bauernpartei. Wir sind eine Partei der politischen Mitte. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass alle Facharbeiterinnen und Facharbeiter linke Politik wollten und alle Landwirtinnen und Landwirte rechte Politik wollen. Was die Menschen in unserem Land suchen, ist eine Alternative aus und für die politische Mitte. Und das sind die Freien Demokraten.
Hoffnung schöpft die Partei aus der Wählerwanderung bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 2017. Dort erzielte die FDP mit über 12% ihr bestes Ergebnis in NRW. Die Wählerwanderung zeigte, von keiner Partei kamen mehr Stimmen als von ehemaligen SPD-Wählern. Inhaltlich war der Klimaschutz ein Schwerpunktthema seiner Rede. Technologie und Marktsteuerung, das sind aus Sicht der Liberalen die einzig möglichen Instrumente zur Lösung der Probleme. Seine Botschaft im Autoland Baden-Württemberg:
Wenn längst Unternehmen wie Toyota in Japan auf Wasserstoff setzen, wenn längst die Chinesen abgerückt sind von der einseitigen Fixierung auf die batterieelektrischen Antriebe, dann können wir den Beschäftigten in der Automobilbranche eines sagen: Mit uns gibt es faire Rahmenbedingungen für alle Technologieoptionen und nicht die politische Lenkung darauf, dass eine Schlüsselindustrie künstlich klein gemacht wird.
FDP-Chef Christian Lindner im Bericht von Klaus Remme. In der Nacht wurden die Golden Globes verliehen. Und auch Hollywood hat sich bewegt gezeigt von den katastrophalen Bränden in Australien. Besonders die australischen Stars wie Kate Blanchett und Russell Crowe, die die Preisverleihung genutzt haben, um den Blick auf die harte Arbeit der Feuerwehr zu lenken oder für einen eindringlichen Appell zum weltweiten Klimaschutz. Die Feuer brennen unterdessen weiter und ein Ende ist nicht in Sicht. Aus Australien berichtet Holger Senzel.
In Hemdsärmeln stapft der Premier durch ein abgebranntes Dorf, spricht mit Anwohnern, verteilt Wasserflaschen. Scott Morrison als Krisenmanager bei seinen Landsleuten. Genau in dieser Rolle steht er schwer in der Kritik. Ahnungslosigkeit werfen ihm viele Feuerwehrleute vor. Bei einem öffentlichen Auftritt wird der Premier als Idiot beschimpft. Er verstehe die Wut der Menschen, sagt Scott Morrison.
People are angry. I understand it.
Ich kann nachvollziehen, wie die Menschen sich fühlen. Sie haben gelitten, schwere Verluste erlitten, die Nerven liegen bloß. So ist das in einer Naturkatastrophe. Und wenn Sie Ihre Wut auf mich richten wollen, ich nehme das nicht persönlich. Mein Job ist es, mich auf die Herausforderungen dieser Krise zu konzentrieren und den Gemeinden jegliche Unterstützung zukommen zu lassen. Während Premier Morrison vor rußgeschwärzten Ruinen posiert, fegt Angela Borden in Batemans Bay sein Grundstück. Entfernt erst das Totholz mit dem Besen, dann die letzten Blätter mit dem Laubbläser. Nichts Brennbares soll liegen bleiben. Dann nimmt er den Gartenschlauch und spritzt sein Haus von oben bis unten nass. Glaubt er wirklich, dass dies hilft gegen die verheerenden Feuer?
Look, it does help.
Doch, das hilft. Jedenfalls gegen Funkenflug und glühende Asche. Und davor haben wir ja am meisten Angst. Deshalb bleiben wir auch hier und verteidigen unser Haus. Naja, und wenn es zu heftig wird, unser Auto ist gepackt und wir sind jederzeit bereit zu fliehen. Bis zu 12 Kilometer weit fliegen Funken und Asche und entzünden neue Brände im knochentrockenen Unterholz. Es hat mancherorts leicht geregnet, aber das ist wie der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Boden. 170 Feuer wüten noch in New South Wales, 50 im Nachbarstaat Victoria. Die Hauptstadt Canberra ist durch dichten Rauch quasi lahmgelegt. Geschäfte, Museen und Universitäten blieben geschlossen. Atemmasken wurden knapp. Die Stadtverwaltung rief die Bürger auf, drinnen zu bleiben. Auf einem Rugbyfeld bei Batemans Bay stehen Dutzende Zelte und Wohnwagen. Die Menschen, die hier kampieren, haben ihr Haus durch die Feuer verloren oder mussten fliehen vor heranrollenden Flammenwalzen, so wie tausend andere New South Wales auch. Joseph Harper ist einer von ihnen. Das ist alles sehr, sehr stressig momentan, vor allem mit kleinen Kindern. Die richtige Entscheidung zu treffen, wohin wir gehen. Die Feuer sollen jetzt 3 Stunden von hier entfernt sein, aber von 2 Seiten kommen. Und weil wir nicht auf der Autobahn in der Falle sitzen wollen, haben wir uns entschieden, hier zu bleiben. Die Kinder sind prima, für die ist das eine Art Campingurlaub. Aber das kann sich natürlich jede Minute ändern, wenn die Lage brenzlig wird.
Yeah.
Premier Scott Morrison hat einen Buschfeuer-Wiederaufbaufonds angekündigt, umgerechnet 1,3 Milliarden Euro in den nächsten 2 Jahren. Von Klimawandel sprach Morrison auch heute nicht, obwohl dieser für die meisten Wissenschaftler und auch viele Brandschutzexperten als Hauptursache der Extremwetterlagen im weltgrößten Kohleexportland gilt. Morrison nämlich möchte in Zukunft eher noch mehr Kohle fördern lassen. Aber auch davon sprach der Premier nicht bei seinem Auftritt in den Ruinen ausgebrannter Dörfer. Der Premier vor einem Trümmerhaufen. Für viele Australier ist dies auch ein Bild von Morrisons politischer Zukunft.
Sein Fall hat die Welt erschüttert und er hat 2017 die MeToo-Bewegung ausgelöst. Heute hat in New York der Prozess gegen Harvey Weinstein begonnen, den Ex-Filmmogul aus Hollywood, dem mehr als 80 Frauen sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen haben. Verhandelt werden allerdings aktuell nur zwei Fälle. Peter Mücke.
Der ehemalige Hollywood-Produzent erschien im schwarzen Anzug und auf einen Rollator gestützt vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan. Der 67-Jährige war nach einem Autounfall Ende vergangenen Jahres an der Wirbelsäule operiert worden. Neben zahlreichen Journalisten wartete auch eine Gruppe von Frauen auf den Angeklagten, die Weinstein sexuelle Übergriffe vorwerfen. Insgesamt beschuldigen mehr als 80 Frauen den Produzenten. Bei dem Prozess in New York geht es aber nur um zwei Fälle. Weinstein wird die Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2013 und sexuelle Nötigung einer anderen im Jahr 2006 vorgeworfen. Der 67-Jährige hat auf nicht schuldig plädiert, alle Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Der erste Verhandlungstag heute ist von Formalien geprägt. Morgen soll mit der Zusammenstellung der Jury begonnen werden, was einige Zeit dauern kann. Gerade bei einem so schlagzeilenträchtigen Prozess ist es schwierig, unvoreingenommene Geschworene auszuwählen.
Aus New York berichtete Peter Mücke. 18.35 Uhr ist es in den Informationen am Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Überfüllte Krankenhäuser, unterbesetzte Feuerwehren oder überlastete Staatsanwaltschaften. Nur einige Beispiele dafür, welche Konsequenzen es haben kann, wenn im öffentlichen Dienst Mitarbeiter fehlen. 300.000 sind es inzwischen. Seit Jahren schon beklagt der Deutsche Beamtenbund den Missstand im Personal und appelliert an die Politik, ihn zu beseitigen. Auch heute wieder bei der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes in Köln. Doch die spielt den Ball zurück, wie Vivien Leue berichtet.
DBB-Chef Ulrich Silberbach legt zu Beginn der Jahrestagung des zweitgrößten gewerkschaftlichen Dachverbands in Deutschland direkt den Finger in die Wunde. Der öffentliche Dienst sei über Jahre kaputt gespart worden, sagt er in Köln.
Wenn es bei den Berufsfeuerwehren brennt, wenn nahezu bundesweit Jugendämter, Schulen und Kitas Land untermelden, wenn Gesundheitsämter und medizinische Dienste so ausgedünnt sind, dass die Schul- und amtsärztliche Untersuchungen, Hygienekontrollen nicht mehr ordnungsgemäß durchführen können, wenn Verfahren bei Gericht so lange dauern, dass Tatverdächtige aus der U-Haft entlassen werden müssen, wenn der Staat immer häufiger versagt, dann bleibt das doch den Menschen, die ihr Leben, nicht verborgen.
So verwundert es nicht, dass einer aktuellen DBB-Befragung zufolge 60% der Bevölkerung den Staat bei der Erfüllung seiner Aufgaben für überfordert halten, insbesondere in den Bereichen innere Sicherheit und Bildung. Diese Entwicklung sei gefährlich, so Gewerkschaftschef Silberbach.
Letzten Endes steht und fällt mit unserem öffentlichen Dienst die Stabilität unserer gesellschaftlichen Ordnung. Deswegen ist die Lage wirklich ernst.
Diese Dramatik sieht Bundesinnenminister Horst Seehofer nicht, wie er in seiner Rede klarstellt.
Wir leben in der stabilsten Demokratie und in dem besten Rechtsstaat, den es in Deutschland jemals gab. Auch das sollten wir mal festhalten. Und dass es so ist, das ist ganz entscheidend auch darauf zurückzuführen, dass wir einen hochleistungsfähigen öffentlichen Dienst haben.
Zwar hinke der öffentliche Dienst zum Beispiel bei der Digitalisierung vor allem im internationalen Vergleich noch hinterher, allerdings sieht Seehofer hier nicht nur die Politik in der Pflicht.
Meine Erfahrung, das wird die FDP freuen, wenn ich das sage, ist, das Wichtigste geschieht immer noch durch die Wirtschaft, durch die Wissenschaft, durch den öffentlichen Dienst, ohne dass die Politik dazu Gesetze machen muss.
Dennoch, das Geld für den Strukturwandel im öffentlichen Dienst muss vom staatlichen Haushalt kommen und somit letztlich von der Politik. Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert sagt, es brauche ein klares Bekenntnis dazu, dass Digitalisierung öffentliche Services besser machen kann.
Schauen Sie in den ländlichen Raum, wo vielerorts Menschen die Erfahrung gemacht haben, in kleinen Ortschaften und Städten werden Verwaltungsstellen eingestrichen, weil sie zu dezentral, zu weit draußen sind. Ich glaube, dass Digitalisierung in Form von Videotelefonie und Ähnlichem hier eine große Hilfe sein kann.
Um diese Veränderungen finanzieren zu können, dürfe die Regierung nicht mehr nur auf die schwarze Null schauen, insbesondere in Zeiten historisch niedriger Zinsen, meint auch DBB-Chef Ulrich Silberbach.
Der Deutsche Beamtenbund bemängelt die Zustände im öffentlichen Dienst. Informationen waren das von Vivien Leue. Seine beste Zeit hatte Hans Tilkowski beim BVB. Weltberühmt geworden ist er 1966, als er beim Finale der WM zwischen Deutschland und England im Tor stand. Das weltberühmte Wembley-Tor. Drin oder nicht? Jetzt ist der gebürtige Dortmunder im Alter von 84 Jahren gestorben. Katharina Strohmeier würdigt ihn. Es ist das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1966. Im deutschen Tor steht Hans Tilkowski zwischen den Pfosten und wird Teil der wohl legendärsten Spielszene der Fußballgeschichte des Wembley-Tors.
Kein Tor, kein Tor! Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch. Der Ball prallt von der Querlatte ab.
Ich habe den Ball mit den Fingerspitzen berührt und konnte über meine linken Schulter sehen, dass der Ball nicht hinter der Linie war.
Dass einmal die gesamte Fußballwelt über ihn sprechen würde, damit rechnet Hans Tilkowski wohl selbst nicht, als er als Kind mit dem Fußballspielen beginnt. Zunächst als Straßenfußballer in einer Zechensiedlung, später dann bei einem Dortmunder Vorortverein. Mit 20 wechselt er zu Westfalia Herne und kann erste Erfolge feiern. Den Ausflug in die Nachbarschaft nehmen die Dortmunder ihrem Hans nicht übel.
Ah, der war aber hier so ein Ruhrgebietstreuer, ne? Das war er ja schon, ne? Ja. Genau.
Das war ein einfacher Mann für mich und der hat sich nie so in den Vordergrund gestellt. Und wie er sich gegeben hat, war schon in Ordnung. Sollen sich manche den Scheibe abschneiden.
Bodenständig ist Tilkowski auf jeden Fall. Das ändert sich auch nicht, als der gelernte Schlosser zu Borussia Dortmund wechselt, pünktlich zum Start der Bundesliga 1963. Mit dem BVB holt er den DFB-Pokal und den Europapokal der Landesmeister. Außerdem wird er als erster Torwart zum Fußballer des Jahres gewählt. Und mit diesem Nachruf enden die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Sarah Zerback, danke fürs Hören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.